Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Tja, und wir beginnen jetzt ausnahmsweise mit einer Unwetterwarnung, denn da braut sich wieder einiges zusammen. In Teilen des Internets können sich geballte Ladungen von Liebe spontan entladen. Es besteht akute Gefahr, mit Facebook-Herzen überschüttet zu werden und auf Flauschwolken zu schweben. Es kann vereinzelt zu Candy Storms kommen. Es geht um das nette Internet heute in der 100. Vier Geschichten haben wir, die zeigen, die Menschheit ist nicht verloren. Wolfgang Schiller ist hier 100-Redakteur. Bist du schon mal in einen Candy-Storm geraten?
Vielleicht in einen Candy-Lüftlein. Ich glaube, ich war neulich mal in Hamburg und bin in einer Unterkunft gestrandet, die so furchtbar war, zumindest auf den ersten Blick, dass ich gedacht habe, ich muss hier sofort weg. Und es war das Wochenende an Pfingsten, es war alles ausgebucht, es war das Eurovision Song Contest Festival, wo Hamburg dann immer besonders voll ist. Und dann haben mir einige nette Menschen sofort ein paar Tipps gegeben, wo ich unterkommen könnte. Und letztlich habe ich dann auch was bekommen.
Sehr schön. Es ist ja auch wirklich so, und das ist für mich so, dass die Grundlage des Internet, das Netz, bietet irgendwie einfach viele schöne Sachen. Allein wenn man diese vielen Glückwünsche bei Facebook kriegt, das ist schon so ein kleines Candy-Lüftchen.
Ne? Und welche Candy-Storms hast du sonst noch so erlebt?
Also ich hab schöne Sachen erlebt, zum Beispiel neulich, Rasenmäher wollte ich loswerden, der noch vom Vormieter da war, aber es noch tat, hab inseriert, verschenke ich gegen eine schöne Pflanze für den Garten oder so. Und dann kam ein Typ, der sich dann übers Netz gemeldet hat und kam an mit riesigen Säcken voller Pflanzen, verschiedene Kräuter, verschiedene Stauden, die er ausgebuddelt hat, weil er gesagt hat, nee, so ein Rasenmäher verschenken, das geht nicht.
Also, ein Garten für den Rasenmäher.
Genau, auch eine schöne Geschichte und auch eher ein Candy-Windchen. Jedenfalls im Vergleich zu den Geschichten, die wir heute hier haben. Die erste Geschichte, das muss man sagen, hat eigentlich alles, was so ein wirkliches Hollywood-Märchen braucht. Ne?
Genau, wir erzählen die Geschichte des Dancing Man. Das ging ja schon ziemlich breit durch die Presse. Ein Engländer wird gedisst, er ist etwas beleibter, weil er in einem Londoner Pub tanzt. Das wird fotografiert, die Leute machen sich über ihn lustig. Und dann gibt es eine Gruppe von Frauen in Kalifornien, die für ihn eine Party veranstaltet haben. Dort mit vielen Hollywood-Prominenten. Und Hannah Ender, die zufällig zur selben Zeit dort war, war über eine Ecke mit einer der Hauptverantwortlichen für diese Party, die das organisiert hat, befreundet, bekannt und war für uns dort und erzählt die Geschichte nochmal aus der Perspektive dort.
Der Dancing Man. Dann lernen wir noch Werner Koch kennen. Der Mann schreibt seit Jahren aus Überzeugung an einer Open-Source-Verschlüsselungssoftware und er hat so wenig damit verdient, dass er richtig in finanzielle Nöte gekommen ist, bis dann irgendwann Edward Snowden kam und klar wurde, ohne Werners Software hätte der es schwer gehabt mit seinen Enthüllungen.
Wir erzählen die Geschichte von Kai-Erik Fitzner, ein Autor, ein Internet-Sachverständiger, Vortragsredner, Blogger, der vor 10 Jahren einen Roman geschrieben hat. Der war kein großer Erfolg, der Verlag ging pleite, er hat es im Selbstverlag rausgebracht. Naja, solche Bücher dümpeln halt irgendwo auf den hinteren Seiten herum. Und dann hat er einen Schlaganfall. Und ein Freund von ihm hat gedacht, na, was kann man Gutes für ihn tun? Man kann die Leute bitten, das Buch zu kaufen. Und das hat funktioniert.
Es ging ganz nach oben in die Bestsellerlisten. Und dann haben wir noch ein kleines Stück Musikgeschichte in der 100 heute Abend. Es geht um den Amen Break. Der wurde in mehr als 1700 Songs gesampelt, in Hip-Hop, in elektronischer Musik. Viele Hits gäbe es ohne diesen Break überhaupt nicht. Aber die Band, von der dieser Break ursprünglich stammt, die hatte nie was davon finanziell. Bis jetzt jedenfalls dem Internet sei Dank. Die Geschichte erzählen wir gleich und dann interessieren wir uns natürlich für eure Geschichten.
Genau, wann war das Internet nett zu euch? Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter oder an mail@deradiowissen.de.
Das nette Internet geben wir uns, den Flauschrausch heute. Am Mikrofon Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deradio Wissen 100.
Es gibt ja Tanzen. Und es gibt Tanzen, ne? Es gibt diese kontrollierte Art von Tanzen. Da wippt man so ein bisschen im Takt auf der Tanzfläche, lächelt, lässt vielleicht ein bisschen die Hüften kreisen, aber bloß nicht zu viel, bloß nicht anfangen zu schwitzen, immer gut aussehen. Da tanzt man dann für die anderen. Und dann gibt es echtes Tanzen, ne? Wenn man so richtig loslässt, drauf scheißt, dass einem der Schweiß von der Stirn tropft, wenn man das Gesicht verzerrt, vielleicht ein bisschen rumzuckt. Dance as if nobody is watching. Dafür braucht man aber ein gutes Umfeld, den richtigen Club, die richtigen Leute drumherum. Sean O'Brien hatte Pech. Er hat getanzt in einem Pub und wurde dabei fotografiert. Die Bilder landeten im Netz mit hämischen Kommentaren. Haha, der dicke Mann versucht zu tanzen. Und normalerweise wäre die Geschichte jetzt zu Ende. Typische Internetgeschichte, ne? Fotos hochgeladen, Mobbing, Opfer traurig. Aber die hier ist anders. Ist fast ein Märchen und ging um die Welt. Und das hat mit ein paar Mädels aus L.A. zu tun. Die fanden Sean, the Dancing Man, muss und darf tanzen. Und zwar wie und wo er will. Und haben ihm eine Party organisiert, aber nicht irgendeine.
I'm Sean O'Brien, now affectionately known as the Dancing Man.
Mitten in Hollywood treffe ich ihn zum ersten Mal. Sean O'Brien, den Dancing Man. Hier im Avalon, um die Ecke vom Hollywood Boulevard, steigt heute Abend die große Dancing Man Party. Der Club hat seine Location umsonst zur Verfügung gestellt und überall werden letzte Vorbereitungen getroffen. Leute wuseln umher, hängen Deko auf, sortieren Gläser ein. Aber irgendwo im Club finden Sean und ich dann doch ein ruhiges Plätzchen.
So, how do you feel right now? Exhausted or excited?
Really, really nervous. It's starting to feel real now.
Sean ist nervös und er hat keine Ahnung, sagt er, wie er sich gleich fühlen wird, wenn er vor die 1500 Partygäste tritt. Aber er freut sich.
Tonight when I walk out in front of 1500 people or 1600 people, whoever it is, I've got no idea, absolutely no idea, but it's something I'm looking forward to.
Um den Dancing Man, wie Sean jetzt liebevoll genannt wird, gibt es mittlerweile einen riesigen Hype. Viele Fernsehsender haben schon vorab über ihn berichtet und als er gestern in L.A. gelandet ist, wurde er sofort erkannt.
And as I was walking through the airport, just minding my own business, I was getting taps on the shoulder and can I take a photograph with you? And walking into L.A. yesterday, people saying, oh, it's the Dancing Man, hi, hi, best wishes. And it's all real nice, genuine sentiments and comments, so.
Erst verspottet, dann gefeiert. Es klingt wie ein modernes Märchen, ein Internetmärchen. Und begonnen hat es 3 Monate vorher in einem Londoner Pub. Denn es war einmal ein Mann, der gerne tanzen ging. Sean O'Brien ist etwas fülliger als der Otto-Normalbrite. An einem Abend zieht er mit seinen Freunden durch die Bars.
It was one of them nights where I was just bar hopping and going from place to place and having a good time, having a dance, having a good drink with my friends. And I just saw a few people laughing at me and some people trying to be mean and heartless, trying to get a cheap thrill for themselves.
Als Sean sieht, dass sich ein paar fiese Typen an der Bar über ihn lustig machen, hört er sofort auf zu tanzen. Er ist verunsichert, fühlt sich von einer Sekunde auf die andere krass unwohl und schaut traurig auf den Boden. Die Lust zu tanzen ist ihm gründlich vergangen. Einer der Typen fotografiert ihn heimlich und stellt die Bilder ins Internet. Auf dem Webforum 4chan.org postet er 2 Fotos. Eins, wo Sean O'Brien fröhlich tanzt, ein zweites Foto, auf dem er traurig auf den Boden blickt. Darunter schreibt er:
Spotted this species man trying to dance.
Habe letzte Woche diesen Typen beim Versuch zu tanzen beobachtet. Hat aufgehört, als er uns lachen sah.
Am anderen Ende der Welt, an der Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika, in Los Angeles, das auch Stadt der Engel genannt wird, da sitzt eine junge Frau eines Abends an ihrem Computer und sieht genau diese Fotos von Sean im Internet.
I was in a Facebook group and somebody posted the picture and they were like, oh my gosh, this is horrible.
In einer Facebook-Gruppe hat jemand das Bild gepostet und ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist schrecklich. Ich habe mich richtig aufgeregt. Es war so unheimlich, dieses Bild, vorher und nachher. Das hat mich richtig getroffen und deswegen wollte ich es wieder gut machen.
And so I wanted to make it right.
Die Frau heißt Cassandra Fairbanks, ist 30 Jahre alt und was sie dort im Internet sieht, macht sie wütend. Doch dann kommt ihr plötzlich eine Idee.
Every time I see something that I think is wrong in the world, I try and find a way to fix it because I think that's our responsibility.
Jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das nicht okay ist, versuche ich was dagegen zu tun. Und da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir für den Mann eine Party schmeißen? Und ein paar Freunde meinten, ja klar, wenn wir ihn finden. Und dann sind wir auf Twitter.
Twitter, 5. März, 23.54 Uhr.
Anyone knows this man or who posted this?
Kennt jemand diesen Mann? Hier in L.A. gibt es einige Ladies, die gerne was Besonderes machen würden.
Auch Cassandras Freundin Hope Lay hilft ihr bei der Suche nach dem tanzenden Mann.
So, I was in the same group as Cassandra and, you know, when she was like, if I can find him.
Cassandra hat mich gefragt, wenn wir ihn finden, meinst du, das kriegen wir hin mit der Party? Und ich so, klar, ich will unbedingt mit diesem Mann tanzen. Also habe ich ihm einen offenen Brief geschrieben, in der Hoffnung, dass ich ihn durch die Wunder des Internets irgendwie erreiche.
Twitter, 6. März, 12.54 Uhr.
Dear Dancing Man, we don't know much about you.
Lieber Dancing Man, wir wissen nicht viel über dich, aber ein Foto im Internet lässt uns vermuten, dass du gerne tanzen wolltest und dir das Gefühl gegeben wurde, es sein zu lassen. Wir wollen dich frei tanzen sehen und wir würden gerne mit dir tanzen und eine Party nur für dich schmeißen. Viele Grüße von einer Gruppe gelegentlich überenthusiastischer junger Frauen aus Kalifornien. Hashtag Find Dancing Man.
The next thing I know, my Twitter was blowing up and it was insane.
Über Nacht wird Cassandras Tweet fast 4000 Mal auf Twitter geteilt. Und am nächsten Morgen klingelt am anderen Ende des Atlantiks in London das Telefon von Sean O'Brien.
Um 7 Uhr morgens rief mich plötzlich ein Kumpel an und sagte, hast du schon gesehen, was im Internet los ist? Und ich so, nö, wieso? Na, dein Bild ist überall im Netz. Und dann hat er mir so einen Link gesendet und ich dachte nur, wow, wo kommt das denn her? Und dann bin ich zur Arbeit gegangen und habe meinem Boss eine E-Mail geschickt. Guck mal, ich bin berühmt. Und mein Boss meinte nur, du brauchst einen Twitter-Account. Und ich so, aber ich habe doch überhaupt keine Ahnung von Social Media.
You need to get in touch with it. I said, well, I don't know how to. I don't do social media.
Der 47-jährige Sean O'Brien hat sich noch nie für Twitter interessiert. Aber an diesem Morgen richtet er sich zum ersten Mal ein Profil ein. Unter dem Namen Dancing Man Found. Twitter, 6. März, 12.11 Uhr.
Cassandra, just seen invite.
Cassandra, ich habe gerade die Einladung gesehen und würde sehr gerne mit euch zusammen in L.A. tanzen.
So I said, hi Cass, and I'm here, hello Twitter, and I finally joined.
Ich habe gesagt, hi Cass, hi Twitter, hier bin ich. Und wir haben ein bisschen gechattet und ich habe gedacht, naja, ich komme nach L.A. auf eine kleine Party und ich tanze ein bisschen. Aber dann ging es auf einmal los und alles wurde völlig verrückt. Über Nacht hatte ich auf einmal 80.000 Follower.
A Twitter-Account with 80.000 followers.
Unter dem Hashtag I am Dancing Man bekommt Sean Sympathiebekundungen und Unterstützung aus aller Welt. Auch von Menschen, die recht bekannt sind. Twitter-Account Pharrell Williams, 6. März, 19.09 Uhr.
Hey Cassandra, keep me posted about your dance party.
Hey Cassandra, halte mich auf dem Laufenden wegen der Party. Und Dancing Man, schäm dich niemals für dich selbst. Ihr beide seid wirklich was Besonderes.
Twitter-Account Moby, 6. März, 21.31 Uhr.
I offer my DJ services for free for Dancing Man.
Ich würde gerne für den Dancing Man auflegen. Niemand sollte sich jemals fürs Tanzen schämen.
Twitter went crazy. We had Moby tweeting at me, Pharrell. All these people wanted to be involved. The whole world wanted to be part of it. It wasn't my tweet necessarily. It was this mass conscious, like the whole world just wanted to do something nice, and that's beautiful.
Cassandra und ihre Freundinnen starten eine Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe, um Geld für Seans Flugticket nach L.A. zu sammeln.
Our original goal was $500, just to help with the plane ticket.
Auch diese Kampagne wird tausende Mal über Twitter und Facebook geteilt. Fremde Menschen aus aller Welt wollen die Party für Sean möglich machen. Innerhalb von 2 Monaten kommen $40.000 zusammen. Das Geld spenden Cassandra und Hope schließlich an verschiedene Anti-Mobbing-Organisationen. Denn die Dancing-Man-Geschichte ist mittlerweile so bekannt, dass sich in L.A. die Sponsoren darum reißen, die Party zu finanzieren.
How many girls ask you to dance with you today?
Everybody, from Monica Lewinsky to Whitney Waythor, everyone's wanting to dance with me, so I'm really looking forward to it.
Alle wollen mit ihm tanzen heute Abend, sogar Monica Lewinsky. Die wohl berühmteste Praktikantin der Welt hatte 1995 eine Affäre mit US-Präsident Bill Clinton im Weißen Haus. Jedes kleinste Detail kam damals an die Öffentlichkeit. Sie selbst nennt sich das Online-Opfer der ersten Stunde. 20 Jahre nach der sogenannten Lewinsky-Affäre engagiert sie sich nun selbst gegen Cybermobbing und unterstützt den Dancing Man.
Monica was one of the ones who tweeted daily and who got really involved in it because she's been cyberbullied. For the last 20 years and whatever, so she understands what it's like. So no, she's been a real big support. She's got having a little speech as well tonight, I think so. She's got things to say.
Monica Lewinsky wird eine Rede halten und als DJ hat sich kein geringerer als Moby angekündigt. Klingt irgendwie wie in einem Märchen, oder?
Yeah, I know, it's surreal. It's one of them statements that I still can't believe. I'm saying that Moby's playing my party. It's It's just crazy, absolutely crazy.
Yeah. And I'm looking forward to dance with you tonight too.
Okay, fine. But yeah, dance will be yours. You're more than welcome to a dance. It'll be my pleasure. All
right. Wenige Stunden später steigt die Party mit allem, was Hollywood zu bieten hat. Sean O'Brien, der Mann, über den sich noch vor 3 Monaten ein paar Idioten lustig gemacht haben, läuft über einen roten Teppich, an dem sich dutzende Kamerateams aus aller Welt drängeln. You know, celebrities are swarming up and, you know, wanna dance with you. How does it feel? What does it feel? Sean beantwortet geduldig alle Fragen der Reporter. Und hinter ihm huscht fast unbemerkt eine Dame mit schwarzen Haaren vorbei. Monica Lewinsky.
Excuse me. I'm with the German Public Podcast. I'm not talking to the press right now. I'm so sorry. Thank you.
So sad. But you're giving a speech later.
I am. Just a few remarks.
Okay.
Just a few minutes.
All right. Got it. It'll
be more. Monica Lewinsky gibt heute Abend keine Interviews, aber später wird sie eine kleine Rede halten, sagt sie und huscht weiter. Inzwischen füllt sich der Club langsam und drinnen geht die Party richtig los. Es ist schon fast ironisch, dass diese Party in Hollywood stattfindet. Dort, wo perfekte Körper das knallharte Pop-Business beherrschen und Übergewicht oder körperliche Makel nur selten toleriert werden. Aber genau dort tummelt sich heute eine bunte Mischung auf der Tanzfläche. Dicke und dünne, in High Heels oder Turnschuhen, ein Mädchen in rosa Schlafanzug, ein Typ im Kleid, eine füllige Frau mit nur einem Arm und eine schlanke Frau im Rollstuhl ohne Beine. Und alle tanzen. Die Frau mit nur einem Arm stürmt auf Sean zu, tanzt mit ihm und schwingt ihre Hüften, während sie ein Glas auf dem Kopf balanciert.
You know, it's just about dance like everyone is watching. You know, like it's about being free and embracing your body however it may look. And when something bad like that happens, the positive side effect is that you get to see humanity at its best. And the good guys always win.
1500 sind gekommen, um mit dem Dancing Man zu feiern und zu tanzen. Und als Sean die Bühne betritt, bricht ein Jubel aus.
Don't say me. I'm just lucky and blessed to be here. I mean, if you know your history about how this all started, it was because of 4 fabulous girls.
Unter tosendem Applaus kommt Cassandra Fairbanks auf die Bühne. Die Frau, die die traurigen Fotos von Sean im Internet entdeckt hat und die Idee mit dieser Party hatte. Sie umarmt ihren Dancing Man und kämpft mit den Tränen.
People working together can change things and we can make things better and we can do good. You guys are amazing and I'm so thankful to have met Sean. I'm so thankful to everybody for being here, everybody on Twitter, everybody who's here, everybody who's worked on it physically, and just thank you guys. Power to the people always. Do good.
Und dann kommt noch die Frau, die weiß, wie es ist, in der Öffentlichkeit verspottet zu werden. Monica Lewinsky.
Help people who are suffering at the hands of others.
Helft Leuten, die von anderen an den Pranger gestellt werden. Zeigt ihnen, dass sie nicht allein sind. Wenn wir öffentlich bloßgestellt werden, verstummen wir oft. Stattdessen sind wir heute hier, um Selbstbewusstsein und Mitgefühl, Handeln und Mut zu feiern.
Action and bravery.
Als Moby auflegt, prasselt Konfettiregen von der Decke und es ist fast wie ein modernes Cinderella-Märchen. Da oben, da steht Moby und winkt Sean vom DJ-Pult zu und hier unten auf dem Dancefloor will fast jeder mit Sean tanzen. Selbst Monica Lewinsky stürmt aus dem VIP-Bereich auf die Tanzfläche und reißt die Arme hoch.
Sean, how's the party so far?
Oh, it's great. This is better than I ever believed it would be. Everyone's here for the same message. It's all about dancing, being positive and being yourself. That's the best thing about it all.
Und schließlich komme ich auch noch dazu, mit dem Dancing Man zu tanzen. Dann hat Sean es ganz eilig, von der Tanzfläche zu verschwinden. Er rennt zu Moby hinterm DJ-Pult und umarmt ihn innig. Und nicht nur der Dancing Man ist an diesem Abend happy. Um mich herum lauter glückliche Gesichter.
We're having so much fun. We're having a blast here. Yes. Just the people, the vibe, everything around us. Everyone's so happy, everyone's uplifting, everyone's encouraging. It's a positive energy that you feel in the room right away.
This party, it's so inspirational. Every single corner is just filled with so much inspiration and it's very motivating. It makes you feel good, it makes you feel happy, and it makes you want to change the world being here.
Irgendwann gegen 1 Uhr verlasse ich die Party. Und als ich mich ein letztes Mal umdrehe, sehe ich, wie Sean, der Dancing Man, immer noch ausgelassen im Licht der Disco-Scheinwerfer tanzt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann tanzt er noch heute.
Kann man so abgehen. Dancing Man, das sehr reale Märchen, hat uns Hannah Ende erzählt. Als Edward Snowden den Journalisten Glenn Greenwald kontaktiert hat, um mit ihm für seine Enthüllung zu kooperieren, da wäre die Sache fast noch gescheitert. Denn Glenn Greenwald konnte und wollte die Kommunikation nicht verschlüsseln. Das war aber eine Bedingung, die Snowden gestellt hat. Dass es dann aber doch geklappt hat, das ist Leuten wie Werner Koch zu verdanken. Der hat über Jahre ein Werkzeug entwickelt, mit dem man Kommunikation verschlüsseln kann. Ohne ihn könnten Snowden und andere Aktivisten einpacken. Dass das so ist, hat aber das Netz erst sehr, sehr spät erkannt. Monika Ahrens erzählt die Geschichte von Werner Koch.
Es ist eine der ersten Szenen aus dem Dokumentarfilm Citizen 4. Auf dem Bildschirm erscheinen die Buchstaben GPG, dann eine lange Abfolge von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Eine verschlüsselte E-Mail-Nachricht, verschlüsselt mit dem Programm GPG, GNU-PG. GNU Privacy Guard. Geschrieben hat die Nachricht Edward Snowden, der damals noch NSA-Mitarbeiter ist. Anfang 2013 sendet er der Dokumentarfilmerin Laura Portras und dem Journalisten Glenn Greenwald in verschlüsselter Form Informationen zu, aus denen klar wird, in welchem Maß der US-Geheimdienst die Menschen auf dieser Welt ausspäht. Es wird die Story des Jahres 2013.
Ja, das war natürlich toll, dass ich da irgendwo mitgeholfen habe, dass das aufgedeckt wurde.
Werner Koch ist Familienvater und Bewohner einer Doppelhaushälfte in Erkrath bei Düsseldorf. Und er ist Hacker, Programmierer und Aktivist. Er hat GNU Privacy Guard entwickelt. Das wichtigste freie Programm zum Verschlüsseln von E-Mails weltweit. Im Dezember 1997 war das. Seitdem sitzt er fast jeden Tag in seinem Büro und kümmert sich um die freie Software. Behebt Fehler, schreibt neue, verbesserte Versionen.
Ich halte es für wichtig, dass wir die Werkzeuge an der Hand haben, dass wir geschützt kommunizieren können. Das ist einfach wichtig, dass niemand anders da reinsehen kann, um zum Beispiel politische Aktionen vorzubereiten.
Werner Koch ist ein politisch interessierter Typ. Seit einer Verkehrskontrolle im Jahr 1977, als Polizisten auf der Suche nach RAF-Terroristen ihn und seine Mitschüler mit Maschinenpistolen umstellten, hat ihn das Interesse an Grundrechten nie mehr ganz losgelassen. Seine Softwarefirma heißt G10 Code.
Ja, G10 steht für das Grundgesetz Artikel 10. Das Brief- und Fernmeldegeheimnis ist gewahrt. Ich glaube, so hieß das ursprünglich.
Mit dem E-Mail-Verschlüsselungsprogramm GNU-PG hat Werner Koch das Internet ein Stück sicherer und besser gemacht. Nur gedankt hat ihm das lange keiner. Oder sagen wir, zu wenige. Dann hat sein Verschlüsselungsprogramm Edward Snowden den Arsch gerettet. Und Snowden irgendwie den von Werner Koch. Aber dazu später. Das Schöne an freier Software ist ja,
dass der Quellcode mitgeliefert wird mit der Software.
Dass man also
die Software selber verändern kann, um Fehler zu beheben, um was einzubauen, was man selber braucht.
Und
dass man die Software weitergeben kann an andere, ohne jemanden zu fragen, mit den eigenen Änderungen. Also dass man die Software verbessern kann und weitergeben kann.
Als Werner Koch die erste Version von GNU Privacy Guard kostenlos ins Netz stellt, da weiß er, reich werden wird er so nicht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, der Welt eine Verschlüsselungssoftware zu schenken, die jeder frei benutzen kann. In den USA, dem Softwareentwicklerland Nummer 1, dürfen die Programmierer das nämlich nicht.
Richtige Kryptographie, Verschlüsselungstechnik durfte aus den USA nicht exportiert werden. Die Amerikaner haben halt gesagt, wir wollen nicht das andere was verschlüsseln können, was wir nicht mitlesen können. Und deswegen haben amerikanische Programmierer nichts machen können.
Nach einem Appell von Richard Stallman, einem Vordenker der freien Softwarebewegung, auf einem Internetkongress 1997 in Aachen, legt Werner Koch los.
Ja, ich bin da eingesprungen oder so als Europäer oder als Deutscher hier. Ich als Nicht-US-Staatsbürger durfte das halt hier in Europa entwickeln.
Im Dezember 1997 ist die Version 000 von GNU-PG fertig. Die Welt, also zumindest der softwareinteressierte Teil, jubelt. Auch die Amerikaner. Denn die dürfen Verschlüsselungstechnik zwar nicht exportieren, aber importieren. Und Werner Koch? Der versucht, von der frisch entwickelten freien Software zu leben. Er bietet Firmen, die GNU Privacy Guard nutzen, seinen Support an.
Einige Firmen haben das gemacht, dass sie halt einen Vertrag abgeschlossen haben, dass sie innerhalb von 24 Stunden dann Hilfe bekommen, wenn es da Probleme gibt.
1999 kassiert er sogar Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums.
Es war immer schon bekannt, dass übers Internet, dass er ganz im erheblichen Maße Wirtschaftsspionage von fremden Diensten durchgeführt wurde.
Davor sollen sich deutsche Unternehmen besser schützen können. Werner Koch baut sein Verschlüsselungsprogramm, das bisher nur auf Linux-Rechnern lief, so um, dass es auch auf Windows-Computern funktioniert. Mit diesen Jobs verdient er sein Geld. Nebenher entwickeln er und sein Mitarbeiter immer neue kostenlose Versionen von GNU-PG und stellen sie ins Netz.
Die Regeln von freier Software sagen ja, dass jeder das machen kann und jeder kann sich die nehmen und selber eine eigene Version davon veröffentlichen. Aber bei GNU-PG ist das dann zum Beispiel so, dass das einfach praktisch keiner macht. So die letzte Entscheidung liegt immer bei mir dann, ja. Und das akzeptieren alle.
Jahr für Jahr geht das so.
Im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die Software wohl zu gut ist und zu wenig Fehler hat.
Die Supportverträge werden immer weniger. Das Geld auch. Im Jahr 2012 kann Werner Koch nicht mehr.
Naja, bei dem Zeitpunkt, da stellte sich heraus, also, dass wir halt keine Einnahmen hatten. Und die avisierten Projekte, die sind alle nicht reingekommen. Und irgendwann musste ich meinen langjährigen Mitarbeiter dann doch entlassen, nachdem ich ihn schon fast ein Jahr so durchbezahlt hatte von unserem restlichen Geld, was wir noch hatten. Und ja, da ging es nicht mehr.
Werner Koch denkt darüber nach, mit GNU Privacy Guard aufzuhören und irgendwo einen Job als Programmierer anzunehmen. Doch dann benutzt ein Geheimdienstmitarbeiter GNU-PG, um unbemerkt von seinem Arbeitgeber Journalisten zu kontaktieren und ihnen wichtige Informationen über die NSA weiterzuleiten.
Als ich 2013 aus dem Urlaub aus Holland zurückkam, da waren plötzlich die Nachrichten alle voll von diesem Herrn Snowden.
Der Fall Edward Snowden macht das Ausspähen von Daten und auch die E-Mail-Verschlüsselung wieder zum Thema.
Ja, hat das Telefon dauernd geklingelt und ich habe mal Mails bekommen und wie wichtig das ist und dass da unbedingt was gemacht werden muss. Und da habe ich halt gesehen, es ist halt so ein großes Interesse dran, da kann ich jetzt nicht aufgeben dran und hatte auch die Hoffnung, dass da auch irgendwas passiert finanziell.
Werner Koch startet eine Crowdfunding-Kampagne.
Letztendlich sind 18.000 Euro dabei übergeblieben.
Und ein Jahr später noch einen Spendenaufruf.
Da sind irgendwie 40.000 Euro eingegangen.
Und dann?
Und dann kam auch so ein Artikel in der ProPublica, wo dann plötzlich sehr viel Geld reinkam. Ja.
ProPublica ist eine US-amerikanische Plattform für investigativen Journalismus. Sie finanziert sich durch Stiftungen. Im Dezember 2014 trifft Werner Koch die Autorin Julia Engwin auf einem Hackerkongress in Hamburg. Engwin ist kein Technik-Nerd, sondern Journalistin. Sie schreibt keinen Software-Testbericht, sondern eine Geschichte, in der Werner Koch der Typ ist, ohne dessen Einsatz Edward Snowden und andere Kämpfer für das Gute aufgeschmissen wären. Und sie macht deutlich, dass dieser tolle Mann große finanzielle Probleme hat.
The world's email encryption software relies on one guy. Who is going broke?
Am 5. Februar 2015 erscheint der Artikel auf ProPublica.
Ich wusste nicht, wann der Artikel. Ich hatte da an dem Tag, am 5. Februar, hatte ich privat was zu tun. Und als ich dann abends nochmal geguckt habe, ob irgendwelche wichtigen Mails eingekommen sind, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und ich hatte dann plötzlich über 1000 Mails da und dachte, was ist denn hier los? Da muss irgendwas von meiner Software kaputt gegangen sein, dass da was nicht stimmte. Ne? Wenn man da spendet, auf der Webseite gibt es so ein Feld, wo man eine Nachricht hinterlassen kann. Und es sind ein paar tausend Spenden insgesamt eingegangen. Sehr viele haben halt eine Nachricht hinterlassen, wo drin steht, gute Arbeit, weiter. So ist es wichtig, dass das weitergeht. Also diese Nachrichten da, die waren richtig schön, das hat mir gut gefallen.
Innerhalb von wenigen Stunden laufen auf Werner Kochs Konto etwa 100.000 Euro an Spenden ein.
Also dieser Spendeneingang da im Februar, also das war schon wieder so eine dieser raren Sachen, wo man jetzt Internet sagt, dass da Sachen passieren, womit man eigentlich gar nicht rechnet.
Ein Artikel auf einem Newsportal verändert alles. Das Internet, für das Werner Koch so lange gute Sachen entwickelt hat, ist nun endlich auch gut zu ihm.
ProPublica, die haben mir auch geschrieben, sie hätten noch nie einen Artikel gehabt, der so oft aufgerufen wurde. Die Leserschaft kannte sowas wohl nicht, dieses Internet.
Linux, Firefox, Java, GNU-PG.
Dass das wohl nicht von irgendwelchen großen Firmen mit viel Geld alles gemacht wird, diese ganze Software, sondern dass dann teilweise halt Hacker da sitzen und diese Software halt schreiben.
Etwa 200.000 Euro an Spenden sind bisher reingekommen. Auf einmal scheinen alle Werner Koch ihr Geld geben zu wollen. Die Linux Foundation überweist 60.000 Dollar. Facebook und ein Kreditkartenunternehmen möchten ihn mit jeweils 50.000 Dollar pro Jahr unterstützen. Werner Koch freut das, klar. Er kann jetzt erstmal sorglos arbeiten, hat einen weiteren Programmierer eingestellt. Aber er weist auch auf die vielen Entwickler hin, ohne deren freie Software er nicht arbeiten könnte. Die finanziell rumkrebsen, obwohl sie so wichtig sind.
In unserer Welt heute hängt fast alles von Computern ab. Es ist ein so essentielles Kulturgut, diese Technik, dass wir die Kontrolle nicht nur an einzelne Firmen wie Apple oder Microsoft oder Google abgeben können, sondern wir müssen selber die Kontrolle darüber behalten.
Schlüssel für Snowden. Monika Ahrens über Werner Koch und seine Verschlüsselungssoftware. Die 100 zu Candy Storms heute Abend. Und das hier, das ist eine Amazon-Kundenrezension.
Die Bestellung dieses Buches war vor ein paar Tagen eine kleine gute Tat. Jetzt, da sich das Buch dem Ende zuneigt, muss ich sagen, dass es ein tolles Buch ist. Es zeigt sich, wie viele Perlen unentdeckt bleiben und es manchmal einen traurigen Anlass braucht, um gefunden zu werden. Klare Kaufempfehlung.
Und noch eine.
Ich habe diesen Roman ebenfalls gekauft, vorwiegend, um jemanden zu unterstützen. Weniger, weil mich der Titel, die Inhalte oder etwas Ähnliches überzeugt hätten. Kurz gesagt, ich bin begeistert, ich habe nichts erwartet und alles bekommen.
Das sind nur zwei von vielen, vielen begeisterten Kritiken zum Buch Willkommen im Meer. Dieses Buch ist ein Roman, also eine Geschichte, und es hat eine Geschichte. Und was für eine. Es ist noch immer ganz vorne in der Bestsellerliste von Amazon. Aktuell 12. Platz, war schon mal auf Platz 1, hatte damals Thomas Gottschalks Biografie von dort verdrängt, obwohl der Autor von Willkommen im Meer bisher eigentlich unbekannt war. Dass das sich ändert und dass das Buch ein Erfolg ist, ist das Ergebnis von einer viralen Hilfsaktion mit dem Hashtag Ein Buch für Kai. Der Autor Kai-Erik Fitzner hatte sich nämlich gerade selbstständig gemacht und dann einen Schlaganfall. Und sowas wirft ja eine Familie schon so aus der Bahn. Dazu kamen dann aber noch finanzielle Schwierigkeiten. Der Aufruf, Kais Buch zu kaufen, der sollte helfen und er hat geholfen. Ich habe mit dem Mann gesprochen, der die Hilfsaktion damals ins Rollen gebracht hat, mit Johannes Korten, einem Freund von Kai-Erik.
Hallo Paulus.
Bevor wir über die ganze Aktion sprechen, erstmal die wichtigste Frage: Wie geht es Kai-Erik heute?
Ihm geht es deutlich besser. Er ist am Montag in die Reha-Klinik verlegt worden. Deutlich besser heißt, also er ist nicht mehr im künstlichen Koma. Er kann essen, er atmet selbstständig. Und das heißt aber auch, dass noch ein ganz, ganz langer Weg vor ihm und der Familie liegt. Also man wird jetzt abwarten müssen, ja, wie schnell dann Fortschritte in der Reha auch erzielt werden können.
Es ist immer ganz schwierig, beim Schlaganfall zu wissen, was kaputt gegangen ist und was funktionieren wird, ne?
Genau, genau.
Wie hast du Kai-Erik kennengelernt und wann?
Das war relativ unspektakulär. Wir waren gemeinsam bei einem Veranstalter in Dresden auf einem Podium. Er hat einen Vortrag für seinen damaligen Arbeitgeber gehalten und ich habe einen Vortrag für meinen Arbeitgeber gehalten. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir irgendwie beide ja sehr von Douglas Adams und seiner Arbeit inspiriert sind.
Per Anhalter durch die Galaxis und so.
Genau, unter anderem, genau. Und sind dann abends in Dresden einfach nach der Veranstaltung zusammen ein Bier trinken gegangen und haben uns da ausgetauscht. Und das hat relativ schnell irgendwie einen Tiefgang gekriegt. Und danach sind wir eigentlich online vernetzt geblieben. Also wir haben uns bei Facebook connected, wir haben uns bei Twitter verfolgt und haben uns dann in der Folge 3-4 Mal quasi real auf Konferenzen, Barcamps und ähnlichen Veranstaltungen getroffen. Also das war gar kein intensiver Kontakt, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren und ja, sind einfach immer ja in Diskussionen geblieben über bestimmte Themen und Inhalte und haben uns darüber ausgetauscht.
Das hört sich so an, als ob Kai-Erik für dich ein Typ war, wo du direkt gedacht hast, das ist einer, mit dem kann man gut was machen, wo das sozusagen gefunkt hat.
Genau, die Welle passte einfach. Also wir hatten ähnliche Themen, ähnliche Haltungen zu den Dingen und sowas verbindet dann. Und ja, das ist dann einfach bis heute so geblieben.
Nur gab es dann diesen Schlaganfall. Kannst du dich erinnern, wie du diese Nachricht bekommen hast?
ja, der Weg zum Schlaganfall in Anführungsstrichen war ja ganz, ganz seltsam. Wir wollten uns eigentlich beide auf der Republika in Berlin treffen.
Die große Bloggerkonferenz?
Genau. Und haben beide kurzfristig absagen müssen. Ich, weil unsere Tochter ins Krankenhaus gekommen ist, und Kai hatte halt geschrieben, dass er irgendwie eine Grippe hätte. Und aus der Grippe stellte sich dann aber heraus, die war halt keine, sondern es war eine Herzmuskelentzündung. Und das hatte kurz darauf eben die Raya, Kais Frau, in seinem Profil gepostet, also dass er irgendwo auf Intensiv lag und er aber stabil wäre soweit, aber eben ja deswegen irgendwie sich gerade nicht melden könnte. Er hatte dann noch 45. Geburtstag. Und die Nachricht von dem Schlaganfall, den er dann in der Klinik bekommen hatte, die erreichte mich dann ein paar Tage später. Und die hat mich einfach ja sehr erwischt. Ich habe einen Bruder, der selber vor vielen Jahren zwei Schlaganfälle hatte. Und ich weiß, was das so auch mit Familien macht. Und habe dann montags abends eben den Hilferuf von Raya auf der Facebook-Seite gelesen, dass es eben finanziell auch eng wird. Und ja, sie hat drei Kinder, die sie durchbringen muss. Und ja.
Kai ist vorher in die Selbstständigkeit gegangen. Du hattest ja gesagt, ihr habt euch noch kennengelernt, als er noch bei seinem Arbeitgeber war. Das war er dann nicht mehr. Er ist sozusagen ein bisschen Risiko gefahren. Was macht er da als Selbstständiger?
Zum einen ist er als Vortragsredner unterwegs. Also er ist einfach ein brillanter Redner mit tollen Themen. So habe ich ihn ja auch kennengelernt. Und das war was mich von vornherein wirklich auch an ihm fasziniert hat. Und dann war ihm ein großes Anliegen, Organisationen im Prinzip auf die Arbeitswelt der Zukunft so ein bisschen vorzubereiten. Also sprich, mit den Mitteln der Digitalisierung halt auch Organisationen zu verändern. Ja, wie geht man eben mit neuen Medien um und solche Geschichten. Also er hat so eine Art Organisationsberatung in dem Umfeld dann auch angeboten und gemacht.
Du hast es schon angesprochen, seine Frau hat dann auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass es finanziell eng wird. War das dann auch der Grund für dich, loszulegen mit dem Hashtag Ein Buch für Kai?
Ja, also das war irgendwie so ein Impuls. Es war Montagabend und ich habe so gegen, weiß ich nicht, 7:30, wir waren irgendwie beim Abendessen, den Aufruf gesehen oder mitbekommen und habe dann einfach überlegt, was kann man machen. Also das Thema hat mich schon vorher sehr berührt. Ich hatte einen Tag zuvor schon einen Blogartikel einfach insgesamt zu dem Thema geschrieben, aber noch ohne jetzt diesen ganzen Hilfshintergrund. Und habe dann überlegt, was kann man schnell und einfach machen. Und das Einfachste war jetzt irgendwie dafür zu sorgen, dass das irgendwie nicht nur bei Facebook bleibt, sondern irgendwie halt auch bei Twitter die Runde macht, weil ich weiß, dass Kai da auch extrem einfach vernetzt ist, dass der viele Menschen kennt und auch einfach beliebt ist, ob seiner Art. Und ja, ich habe dann diesen Blogartikel, den ich am Tag zuvor geschrieben habe, eben um ein paar Dinge ergänzt und habe halt gesagt, irgendwie kauft dieses Buch, und habe dann eben einen Tweet abgesetzt, in dem dieses Hashtag Ein Buch für Kai drin stand. Und ja, das war der Ausgangspunkt.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz auf das Buch zu sprechen kommen. Das Buch gab es schon ein bisschen länger eigentlich, ne? Es ist jetzt nicht ganz frisch erschienen.
Genau, das Buch ist knapp 10 Jahre alt, und ich weiß, dass Kai zwischendurch auch versucht hat, immer einen Verlag zu finden, und dann hat er einen Verlag gehabt und der ist dann irgendwie kurz vor knapp Insolvenz gegangen, und ja, so dass er sich dann entschieden hat, das zunächst im On-Demand-Verlag zu machen, und Anfang des Jahres hat er das dann nochmal überarbeitet und ist dann eben bei Amazon auf die Self-Publishing-Plattform gegangen und hat es dann da quasi selber veröffentlicht. Seine Frau hat das schöne Cover dazu gestaltet, also das war so eine richtige Familienproduktion.
So, dann hast du diesen Tweet abgesetzt und den Hashtag Ein Buch für Kai erfunden. Ich weiß das selber, wenn man so einen Tweet absetzt und hofft, dass er ein bisschen Wirkung entfaltet, dann beobachtet man, wie oft er retweetet wird, wie oft er erwähnt wird. Kannst du dich erinnern, wie das war?
Ja, also ich habe am Tag zuvor, ist der Blogartikel, den ich geschrieben hatte, schon von einem relativ prominenten Blogger, nämlich von Richard Gutjahr, seinerzeit weiterverbreitet worden, der ja ein relativ großes Netzwerk hat. Meins ist auch schon nicht so klein, und ich bin ja beruflich auch in dem Umfeld unterwegs. Aber der Retweet von Richard hat schon eben dazu geführt, dass das ganze Ding dann relativ schnell auch Fahrt aufgenommen hat. Und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass das draus wird, was jetzt am Ende draus geworden ist. Also ich hatte gehofft, dass irgendwie ein paar Bücher verkauft werden. Aber dass man tatsächlich jetzt irgendwie von Verkaufsrang 60.750 irgendwie Montagabend tatsächlich irgendwie am nächsten Morgen dann schon auf Rang 2 landet. Also das hat mich selber auch irgendwie total überrascht.
Die Leute haben also nicht nur den Tweet weiterverbreitet und die Blogartikel verlinkt, sie haben auch tatsächlich das Buch gekauft. Jetzt ist die Frage, was bringt es eigentlich der Familie von Kai Erik tatsächlich, wenn so ein Buch bei Amazon gekauft wird?
Ja, ich habe mal recherchiert, weil mich das auch interessiert hat, beziehungsweise weil dann auch Rückmeldung kam, lieber das E-Book kaufen als die Printausgabe, weil dann mehr beim Autor bleibt. Und ich habe dann mal bei diesen Veröffentlichungsbedingungen auf dieser Self-Publishing-Plattform nachgeschaut und habe dann einfach nachgerechnet. Das kann man relativ simpel nachvollziehen. Und dann kam am Ende raus irgendwo 2,82 Euro von der Printausgabe, die halt zu 12,99 Euro verkauft wird, landet am Ende tatsächlich dann beim Autor. Davon muss er dann aber auch noch Steuern und Sozialabgaben und so zahlen. Also das ist der Bruttowert, den der Autor dann am Ende kriegt. Und das ist natürlich nicht wirklich viel. Und als dann relativ schnell klar war, dass das eine große Bewegung wird, habe ich dann irgendwo zu Amazon Kontakt aufgenommen, habe da mit der Pressestelle gesprochen und freundlich darauf hingewiesen, dass hier ja was Größeres im Gange ist und ob sie nicht auch Interesse hätten, an der Stelle was Gutes zu tun. Und das hat dann ein bisschen gedauert und ein paar Journalistenanfragen später, glaube ich, war es dann soweit, dass sie dann tatsächlich gesagt haben, okay, ja, wir verzichten auf den eigenen Provisionsanteil.
Der Wie viel ist das?
Der war bei 40%, liegt der zumindest für die Printausgabe. Aber im E-Book-Bereich ist es anders, aber für die Printausgabe waren das 40%. Und sie haben dann zumindest für den Monat Mai, also mit Ablauf des Monats Mai, ist das geendet, auf diese 40% verzichtet, sodass am Ende von jedem Buch dann wirklich 7,68 Euro beim Autor landen.
Und das ist
natürlich schon ein Riesenunterschied gewesen.
Schon eine Nummer mehr. Du hast dann auch noch ein Spendenkonto eingerichtet.
Ich bin Banker und habe irgendwie gedacht, ja, es gibt ja vielleicht Menschen, die irgendwie Vorbehalte auch gegenüber Amazon haben oder einfach nicht dieses Buch kaufen wollen, weil sie es vielleicht auch nicht interessiert. Und habe dann eben schnell am Dienstagmorgen, also montagsabends ging es ja los, ein Spendenkonto eingerichtet. Und das ging dann auch wahnsinnig schnell los. Und ja, wir sind jetzt rund 3 Wochen nach der Aktion und insgesamt sind knapp 13.000 Euro direkt quasi an Schenkungsgeld für die Familie zur Verfügung gestellt worden. Das ist einfach irre, so ganz toll.
Ist die Familie, kann man das jetzt sagen, damit aus dem Gröbsten erstmal raus?
Ja, also ich glaube, die größten Sorgen sind definitiv weg. Das ist mit Sicherheit so. Die Frage ist halt einfach, wie lange es dauert, bis Kai wieder zurückkommt. Aber da muss man jetzt wirklich auch sagen, ne, wir haben jetzt diese akute Hilfe quasi, ist jetzt erstmal da. Und wir leben ja Gott sei Dank auch in einem Sozialstaat. Und ich glaube, wenn das jetzt wirklich noch ein längerer Zeitraum ist, wo es Dinge zu überbrücken gibt, ja, dann sind da auch andere Mechanismen, die greifen. Und ich glaube, dass die größte Not ist erstmal gelindert.
Und an den Amazon-Kritiken von den Lesern des Buches kann man ja auch sehen, dass vielleicht das ein Anstoß war dafür, dass das Buch generell eben Freunde findet und sich so weiter verbreitet, auch ohne diese große Rückendeckung aus dem Netz. Jetzt eine wichtige Frage für mich noch. Du bist ja selber Blogger und hast auch gesagt, bist gut vernetzt und bist in dieser Szene, bist auf der Republika. Warum ist diese Aktion, warum ist ein Buch für Kai so erfolgreich gewesen? Was glaubst du?
Ich glaube, es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, einmal ist es irgendwo dieses gute Netzwerk, wo einfach ein paar Multiplikatoren auch drin sind, die irgendwo das Thema so berührt hat, dass sie es weiterverbreitet haben. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Situation von Kai, glaube ich, ganz viele sehr berührt hat, weil viele gerade dieser Multiplikatoren in einer ähnlichen Lebenssituation sind, selbstständig, Familie und wahrscheinlich sich dadurch auch besonders angesprochen gefühlt haben. Und nicht zuletzt natürlich, weil es so herrlich einfach war. Ja, also weil man eben in Anführungsstrichen nur ein Buch kaufen musste, von dem man selber auch noch was hat. Und du hast es selbst gesagt, die Rezensionen oder nicht nur bei Amazon, sondern auch ganz, es gibt mittlerweile ganz viele Blog-Rezensionen, die jetzt in Blogs überall veröffentlicht werden, die zeigen, dass das Buch tatsächlich auch wirklich offensichtlich viele Leute angesprochen hat, weil es einfach humorvoll ist und trotzdem irgendwie Tiefgang hat und eine spannende Geschichte erzählt. Und dann war das am Ende für alle ein Gewinn. Also man hat ein bisschen was Gutes getan und für sich selber halt auch noch was bekommen. Und ich glaube, in dieser Gemengelage ist es dann gekommen, dass dann so ein Ding wurde.
Das Netz ist besser, als man denkt.
Das ist besser, als man denkt, ja. Und am Ende hat es dann, das darf man, glaube ich, dann auch nicht unterschätzen, den Shift auch in die klassischen Medien geschafft. Also mittwochs nachmittags hat der Spiegel Online darüber berichtet. Und das ist dann natürlich auch noch so ein Treiber, der dann auch nochmal dazu führt, dass so ein Ding dann einen weiteren Schub bekommt. Also.
So, und dann haben wir ja heute gesprochen. Vielen Dank dafür.
Genau.
Danke, Hannes.
Gerne.
Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio, 100 Redakteur.
Hallo.
Musst du dir die Flausch Fussel schon aus den Ohren.
Ah, wir haben eine, einfach eine schöne Sendung. Heute nur gute Stories auf die Radiowissen. Kein Krieg, kein Gewalt, nur nette Menschen.
Unglaubliche Geschichten. Und es gibt auch noch einen positiven Nachklapp zur Geschichte von Kai-Erik Fitzner und seinem Buch. Johannes Korten hat geschrieben, mit dem ich ja gesprochen habe, dass ein großer Publikumsverlag tatsächlich das Buch rausgeben wird, was ja bisher im Eigenverlag bei Amazon ist.
So ist es, genau. Das kommt jetzt demnächst raus. Ja, wir haben ein paar Tweets, prominente Tweets zu unserer Sendung bekommen. Zuerst hat sich Volker Beck hat sich gemeldet.
Grünpolitiker?
Genau, hat das Copyright für den Begriff Candy Storm für sich reklamiert. Er schreibt, er hat es angeblich 2012 erfunden für eine Unterstützungskampagne für Claudia Roth und seitdem ist es in der Welt und er freut sich natürlich, dass wir jetzt eine Sendung zu seinem tollen Begriff machen.
Er hat auch gleich einen Link von der Wikipedia mitgeschickt als Beweis. Ne?
Genau, also wir glauben das jetzt einfach mal, Wikipedia ist eine seriöse Quelle und freuen uns natürlich, dass er seine 60.000 Twitter-Follower auf unsere großartige Sendung hingewiesen hat.
Genau, und dann hat sich himself eher persönlich gemeldet, nämlich Dancing Man. Diese wunderbare Geschichte von Sean O'Brien.
Genau, Sean O'Brien hat getwittert, hat Hannah getwittert, die natürlich auch auf ihren Beitrag hingewiesen hat, hat geschrieben: Hannah, I should be thanking you. You are the professionals. You made me feel really relaxed and at ease. And a pleasure even. Und Hannah hat dann nochmal geantwortet, sagt, ja, es war alles wunderbar. Und dann hat er nochmal geschrieben, Hannah, so pleased to hear that. I have not stopped laughing and the fun continues. Thank for being part of it all. Ja, genau.
Das ist ganz toll. Und es ist ja, was mich an dieser Geschichte irgendwie auch so, was ich so schön finde, ist, ich kenne die Situation selber. Vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwo im Club ist, wo es nicht so richtig so funktioniert, also wo die Leute nicht die richtigen sind, dann traue ich mich nicht. Weil Tanzen macht mir eigentlich nur dann Spaß, wenn ich voll loslassen kann. Ja. Ich kann auch dann voll ausrasten. Ich bin wirklich klitschnass dann. Aber dann hat das nichts mehr mit diesem Club-Tanzen zu tun, so hi, ich sehe so schön aus, wie schön bist du oder sowas. Sondern dann muss ich richtig loslassen. Aber dafür brauche ich auch das Umfeld dafür.
Genau, ne? Es muss die richtige Atmosphäre sein. Alkohol hilft auch ab und zu. Alkohol-Thema nächste Woche in unserer Sendung. Klar, die Musik muss stimmen. Also genau. Wenn der Falsche auflegt und die Musik passt nicht zur Stimmung, auch dazu werden wir irgendwann mal eine Geschichte machen von einem DJ, der auf der falschen Hochzeit war. Also der gemeint hat, was Wunder, was er auflegt und
sich gewundert hat, dass nicht
ankommt. Niemand wollte tanzen und er ist dann irgendwie nach einer Stunde gegangen und hat gesagt, Leute, das hat keinen Sinn.
Ja. Aber ich glaube auch wirklich, wenn ich so richtig tanze, dann könnte man auch viele Fotos machen, wo man sich drüber lustig machen würde im Netz oder so.
Hm. Genau. Ja, ich habe noch eine Geschichte zu GnuPG, wenn du
willst. Verschlüsselung?
Genau, ja. Also ich habe ja als Computerredakteur vor 15 Jahren mal einen Beitrag oder vor 10 Jahren mal einen Beitrag gemacht darüber. Und mein Redakteur hatte damals die geniale Idee, das ist doch ein tolles Verschlüsselungsprogramm, das sollte unter die Leute, ich kenne einen Arzt, der könnte das gut brauchen, der kann dann verschlüsselt mit seinen Patienten kommunizieren. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe zu dem hin, installiere das mit ihm und probiere das mit ihm aus. Bin also mit meinem Aufnahmegerät dorthin, habe gedacht, haha, ich kann das, ich habe das schon so oft bedient und so weiter, bin hin an seinen PC, habe versucht, das mit ihm da zusammen zu installieren und wir sind grandios gescheitert. Wir haben es nicht zum Laufen gebracht. Und nach einer halben Stunde bin ich dann unverrichtete Dinge wieder abgezogen. Also ähnliche Situation wie Glenn Greenwald, der auch erstmal zu blöd war, das Ding zu bedienen.
Genau, er konnte das auch am Anfang nicht und es ist ja dann auch sozusagen rausgekommen, dass eigentlich fast kein Journalist das hatte und verschlüsselte Nachrichten empfangen und senden konnte.
Also ich gebe zu, ich habe das Ding auch vor 10 Jahren damals installiert. Ich habe einen Schlüssel, der inzwischen längst abgelaufen ist, der auch nirgendwo irgendwie veröffentlicht ist. Also ich bin auch so einer, der im Prinzip das gut findet, aber
das ist dann halt auch Arbeit.
Es ist nicht wirklich benutzt, ja.
Amon Brothers, das ist ein Song von der Funk- und Soul-Band The Winstons aus den 60ern. Amon Brother. Und der Titel hat Popgeschichte geschrieben. Man könnte sogar behaupten, jeder hat schon mal was davon gehört. Also einen Teil davon gehört. Denn der Track selbst ist nur auf einer B-Seite von einer Single erschienen. Aber 6 Sekunden vom Song, ein Schlagzeugbreak, sind tausendfach gesampelt worden. Von DJs und Produzenten quer durch alle Genres. Die Geschichte haben wir hier schon mal erzählt in der 100. Da hatte sie noch ein eher trauriges Ende. Die Winstons haben nämlich nie was von dem ganzen Geld gesehen, das andere mit ihrem Lied gemacht haben. Aber jetzt hat sich das geändert. Michael Bödecker mit einem Candy Storm für einen Break. Musik.
Well, we were a rhythm and blues.
Wir waren eine Top 40 Band. Zusammengefunden haben wir uns 1966 in Washington.
We all met in downtown Washington, probably in around 66 maybe.
Richard Louis Spencer hat Tenorsaxophon gespielt, damals in den 60ern bei den Winstons. Die sechs jungen Männer haben zu dieser Zeit ständig Auftritte, nicht gerade auf großen Bühnen, aber dafür in Kneipen und Stripclubs. Manchmal auch als Band für andere Musiker, zum Beispiel für die Soul-Legende Curtis Mayfield. Viel Geld kommt dabei nicht rum, aber Geld ist ja auch nicht alles.
Wir waren, glaube ich, sehr gute Musiker und für lange Zeit hatten wir auch sehr viel Spaß an der Sache.
Der Spaß endet, als die Band zum ersten Mal einen großen Erfolg hat. Der Song Color Him Father aus dem Jahr 1969, geschrieben von Richard Spencer, wird ein Hit. Platz 2 in den R&B-Charts und es gibt sogar einen Grammy.
In Color Him Father geht es um die Familie, um einen Mann, der seine Frau verlässt. Mein Vater hat uns auch verlassen. Curtis Mayfield hat mir mal den Rat gegeben, schreib über das, wovon du Ahnung hast.
Wovon Richard Spencer und der Rest der Band damals leider wenig Ahnung haben, ist das Musikbusiness. Der Song ist zwar ein Hit, aber mehr Geld haben die Winstons leider trotzdem nicht in der Tasche.
Damals waren wir einfach nicht bereit für den Erfolg. Es hat uns Angst gemacht und dann haben wir uns zerstritten.
Aus heutiger Sicht findet der 73-jährige Richard Spencer die Geschichte kaum überraschend. Schwarze Musiker wurden im Musikbusiness seit jeher ausgebeutet, meint er.
Ein Freund hat mir mal gesagt, wer glaubst du, wer du bist, dass du nicht ausgenutzt wirst? Das liegt in der Natur des Kapitalismus. Wenn du keine Ahnung hast, wird dich irgendwer ausbeuten. Ich war 26. Ich hatte damals keine Ahnung von Tantiemen.
Immerhin behält er die Rechte an den Songs der Winstons. Die Band selbst löst sich auf. Aber die Geschichte geht weiter. Das liegt nicht an Color Him Father, sondern an der B-Seite der Platte. Darauf befindet sich der Song Amen Brother, den die Winstons auch oft live gespielt haben. Der besondere Moment passiert nach 1:26. Schlagzeuger Gregory Coleman spielt ein Solo. Es sind nur 6 Sekunden. Aber diese 6 Sekunden schreiben Musikgeschichte. Nicht sofort, aber Jahrzehnte später, in den 80er Jahren, entdecken DJs und Produzenten den Drumbreak. Und sie machen daraus jede Menge neue Musik. Zum Beispiel Hip-Hop-Produzent Dr. Dre. Wenn man den Break langsam abspielt, kann man ihn für Hip-Hop nutzen. Aber der Amen Break, wie er mittlerweile genannt wird, ist vielseitig. In den 90ern ist er die Grundlage für Jungle und Drum and Bass. Denn wenn man ihn etwas schneller abspielt, klingt er auch ziemlich gut. Hier ein Beispiel, der Track Atlantis, I Need You. Man kann den Break auch gleich komplett auseinandernehmen und etwas völlig Neues daraus machen. So wie hier in Original Nutter von ShyFX und UK Apache. Im Drum and Bass wird der Break unzählige Male verwendet. Woher er eigentlich stammt, gerät dabei mehr und mehr in Vergessenheit. Schuld daran sind CDs und Platten, auf denen viele Breaks gesammelt sind, damit DJs und Produzenten sie direkt verwenden können. Richard Spencer erfährt erst in den späten 90ern, was aus einer kleinen B-Seite geworden ist.
1997 habe ich einen Anruf bekommen. Jemand von einer Plattenfirma aus Großbritannien war dran. Und so kam das Ganze zurück in mein Leben.
Das Witzige ist, kennt man den Amen Break einmal, hört man ihn plötzlich überall. Auch aktuelle Künstler nutzen ihn noch oft und gerne. London Grammar zum Beispiel. Oder Naughty Boy. Oder Alex Clare. Ganz zu schweigen von Werbespots und Fernsehjingles. Hier zum Beispiel in der Titelmelodie der Zeichentrickserie Futurama. Obwohl Richard Spencer die Rechte an dem Song gehören, bekommt er nie Geld dafür. Vor Gericht gehen möchte er aber auch nicht. Zu teuer wäre das, sagt er, und zu anstrengend. Ab Anfang der 2000er Jahre verfolgt er im Netz, wie es mit dem Drumbreak weitergeht.
Ich habe eine Dokumentation darüber gesehen und Leute haben sogar Doktorarbeiten über den Amen Break geschrieben. Das war ganz schön cool und ich finde, der Schlagzeuger Gregory Coleman hat all die Anerkennung verdient. Er war sehr talentiert. Es ist sehr schade, dass er nicht mehr mitbekommen hat, was alles aus seiner Musik geworden ist, welchen Einfluss sein kleines, geniales Stück hatte.
Im Netz wächst eine Fangemeinde um den Amen Break. Seiten wie whosampled.com listen alle Songs auf, die den Break verwendet haben. Aktueller Zählerstand? 1701 Track. Skrillex, Jay-Z, The Prodigy, ja sogar David Bowie in seiner kurzen Drum-and-Bass-Phase. Auch die klassischen Medien beschäftigen sich immer öfter mit der Geschichte.
The track you're listening to now is called The Amen Brother.
2011 sendet die britische BBC ein Radio-Feature, in dem Richard Spencer erzählt, dass er nie einen Cent dafür bekommen hat, dass Musiker den Song nutzen. Aber hey, wenn ihm vielleicht irgendwer etwas Geld schicken möchte, sagt er, dann hätte er nichts dagegen. So ähnlich hat er es mir auch gesagt bei unserem ersten Interview vor ungefähr einem Jahr. Ich habe ihn dann gefragt, ob das jemals passiert ist. Seine Antwort damals?
No. No, it has never happened.
Nein, die Leute geben einem nicht einfach so Geld.
You know, these people don't give you money, you know.
Doch dann kommt Martin Webster ins Spiel. Er ist DJ und lebt in Großbritannien. Auch er hört die BBC-Sendung über den Amen Break. Im Netz schreibt er:
Ich liebe den Amen Break schon lange. Ich bin mit Elektro, Hip-Hop und Drum and Bass aufgewachsen. Mir wurde klar, dass einfach noch niemand versucht hat, Richard seinen Wunsch zu erfüllen. Also habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen und diese Spendenseite hier aufgesetzt.
Martin Websters Idee? Er will per Crowdfunding Geld sammeln. The Winston's Amen Breakbeat Gesture nennt er die Aktion, gehostet auf der Plattform GoFundMe.
Ich habe eine Mail von diesem jungen Mann bekommen, Martin Webster. Er hat mir erzählt, was er vorhat und gefragt, ob das für mich okay wäre. Und ich habe gesagt, klar, nur zu. Ich fand das interessant. Aber ich wusste damals nicht, was ich davon zu erwarten hatte.
Das Crowdfunding wird ein großer Erfolg. Das ursprüngliche Ziel im Februar dieses Jahres ist es, 1000 Pfund zu sammeln. Aber die Geschichte verbreitet sich im Netz und auch der Rolling Stone, die BBC und andere Sender berichten darüber. Am Ende werden es 24.000 Pfund. Das Geld hat Richard Spencer mittlerweile bekommen.
Das Geld kam genau zur richtigen Zeit. Damit konnte ich zum Beispiel meinem Sohn die Studiengebühren bezahlen und auch meine Arztrechnungen.
Klar, es ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil des Geldes, das ihm eigentlich zusteht. Aber Richard Spencer ist trotzdem sehr dankbar. Besonders freut er sich über die vielen netten Kommentare im Netz von Menschen, die den Break und auch die Musik der Winstons mögen.
The folks who contributed to this for Richard Spencer, you have no idea how much that impressed me.
Ich danke all den Leuten, die mitgemacht haben. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Thank you all very much, folks. Very nice of you, very sweet of you, and I really appreciate it.
Was eine Sendung. Was ein Einstieg ins Wochenende. Alles rosa-rot, vollgeflauscht. Und schuld ist das nette Internet und sind diese Menschen hier. Hannah Ender, die auf der Party für den Dancing Man Sean O'Brien in L.A. war. Monika Ahrens, die Werner Koch getroffen hat. Den Mann, der jahrelang aus Überzeugung an einer Verschlüsselungssoftware gearbeitet hat und dank Snowden endlich auch mal Geld dafür bekommen hat. Hannes Korten, der uns von der Aktion ein Buch für Kai erzählt hat und Michael Bödecker mit der Geschichte vom Amen Break und Richard Spencer, der endlich mal etwas Anerkennung gefunden hat. Vielen Dank. Danke auch an Konstantin Zurawski online und Nastja Schwabska in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, dem Redakteur der Sendung. Euch viel Gutes und Nettes aus dem Netz und aus der Kohlenstoffwelt. Schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
People working together can change things and we can make things better and we can do good. And this is awesome.
Als ich das erste Mal von der Dancing Man-Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, oh Mist, wie komme ich jetzt an diese Mädels ran, die das organisieren? Und es gab dann diesen riesen Medienhype und ich habe gedacht, boah, das wird bestimmt total schwierig, an die ranzukommen. Und irgendwann habe ich dann durch Zufall herausgefunden, dass Cassandra, also die die Party geschmissen hat, eine sehr, sehr gute Freundin von meiner besten Freundin in L.A. ist. Und ich habe gedacht, wie krass, das gibt's da nicht. Wie klein die Welt ist und ich bin echt nur hin und wieder in L.A., aber ich hänge wohl doch mit den richtigen Leuten ab. Und zwar mit den guten Seelen, den wahren Engeln von Los Angeles.
Ich habe eine Mail von diesem jungen Mann bekommen, Martin Webster. Er hat mir erzählt, was er vorhat und gefragt, ob das für mich okay wäre. Und ich habe gesagt, klar, nur zu. Ich fand das interessant. Aber ich wusste damals nicht, was ich davon zu erwarten hatte.
Ich habe natürlich auch versucht, den Macher dieses Crowdfundings vors Mikrofon zu bekommen oder zumindest ans Telefon. Das war gar nicht so einfach. Ich habe schon vor ein paar Monaten mit ihm gemailt und er hat gesagt, kein Problem. Allerdings, jetzt ist mittlerweile die Crowdfunding-Kampagne auch zu Ende und ich glaube, er möchte auch gar nicht so gerne ins Radio und da die ganzen Lorbeeren einheimsen und insofern hat es dann am Ende doch nicht mehr geklappt.
Es sind ein paar tausend Spenden ja insgesamt eingegangen. Sehr viele haben halt eine Nachricht hinterlassen, wo drin steht, gute Arbeit und weiter. So ist es wichtig, dass das weitergeht. Also diese Nachrichten da, die waren richtig schön, das hat mir gut gefallen.
Ne? Ja, der Werner Koch, der wohnt ja in einer Doppelhaushälfte. Manche nennen das auch Einfamilienhaus. Das erwähnen alle Journalisten auch immer in ihren Artikeln und Beiträgen. Und ich weiß auch, warum das ist. Weil sie das einfach nicht fassen können, dass in so einer Doppelhaushälfte so ein doch auch aktivistisch, politisch, subversiv wirkender Mensch wohnt. Und ich muss sagen, auch meine Vorurteile gegenüber deutschen Familien, Vorortsiedlungen, haben sich also irgendwie in nichts aufgelöst, sozusagen. Ich habe jetzt wieder so ein Vertrauen in die subversive Kraft dieser Siedlung.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.